Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Und wir machen heute ein Fotoshooting im Radio.
Okay, Drama, komm. Und mit der Kamera spielen. Sehr schön. Ja, sehr schön. Sehr geil. Wir haben ein bisschen runter, ja.
Ein Ausschnitt aus einer alten Germany's Next Topmodel-Folge, wo die Models vielleicht gelächelt haben, vielleicht aber auch ganz cool, ganz ernst geschaut haben. Wie das Lächeln in die Fotografie erst gekommen ist, ist eins unserer Themen heute hier im Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. Wir kommen jetzt zu einem 80-jährigen Herren. Er war beim Goldrausch in Alaska dabei, hat Banditen im Wilden Westen das Handwerk gelegt und schießt schneller als sein Schatten.
Bang, bang, lüt, lüt. Bang, bang, lüt, lüt.
Ja, die Rede ist hier von Lucky Luke, Comicheld und Cowboy, kreiert vom belgischen Comiczeichner Morris. Was hat uns dieser Westernheld heute noch zu sagen? Nach 80 Jahren frage ich jetzt Alexander Braun, Comic-Experte, Künstler und Kurator einer aktuellen Ausstellung über Lucky Luke in Dortmund. Hallo!
Hallo Frau Wenzel, ich grüße Sie.
Es gibt so viele Comichelden und manche verschwinden und manche bleiben. Wieso ist denn Lucky Luke geblieben und nicht verschwunden?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil 80 Jahre ist ja für die Unterhaltungsindustrie schon mal wirklich ein Brett. Das kann man nicht anders sagen. Lucky Luke ist der dienstälteste Comic-Cowboy der Welt. An zweiter Stelle ist dann Tex aus Italien, der ist 1948 entstanden. Was dann beides bemerkenswert ist, dass die ältesten Comicfiguren im Westen, im amerikanischen Westen, im wilden Westen aus Europa stammen und nicht aus Amerika. Also in Europa haben wir offensichtlich eine größere Affinität als die Amerikaner selbst, was mit Sicherheit auch an dem, zumindest bei Lucky Luke, satirischen Zugang liegt. Denn die Amerikaner haben ja ihre Populärkultur, was den wilden Westen betrifft, doch gerne sehr ernsthaft gehandhabt, also heroisch. Während Lucky Luke ja von Anfang an augenzwinkernd war und mit dem Medium gespielt hat.
Und vom belgischen Comiczeichner Morris kommt. Hat denn Lucky Luke in den letzten Jahrzehnten noch irgendwie ein Upgrade erfahren? Also hat er sich einfach auch verändert als Type oder ist er wirklich immer so mit diesem Augenzwinkern geblieben?
Nein, er hat sich stark verändert, auch schon zu der Zeit von Morris. Der heißt ja bürgerlich eigentlich Maurice de Beverer, also ein Flame, ein belgischer Zeichner aus Westflandern. Morris hat zu Anfang ja die Texte selber geschrieben, das heißt so fast 10 Jahre lang ist es ein Produkt, was komplett von ihm kommt. Und dann beginnt quasi das goldene Zeitalter, als er nämlich auf René Goscinny trifft, der dann auch später Asterix geschaffen hat. Und der ist halt so ein kongenialer Texter gewesen, so ein Jahrhundertgenie, was den Humor betrifft, das bis zu dem tragisch frühen Tod von Goscinny 1977 dann eigentlich so die goldenen Jahre von Lucky Luke sind. Und verändert hat er sich tatsächlich. Also im Anfang ist er sehr viel härter. Er erschießt auch Menschen. Also die Ur-Daltons werden ja tatsächlich von Lucky Luke erschossen.
Die Bösewichte, ja.
Ja, was dann zu großen Komplikationen führte, weil man dann feststellte, dass die super beliebt waren. Also dieser erste Auftritt hatte gleich so viele Leserbriefe verursacht, dass Morris total geknickt war, dass seine tollen Anti-Helden jetzt von ihm getötet wurden in der Handlung. Und das rettete dann René Goscinny 1957, indem er die Cousins erfand. Also die Daltons, die wir heute kennen, sind nicht die eigentlichen so. Daltons, sondern sind die Cousins der eigentlichen Daltons, die Lucky Luke erschossen hat und die ihren berühmten Vettern gewissermaßen nacheifern.
Irgendwie Lucky Luke schießt nicht mehr und hat auch gar keine Kippe mehr im Mund, oder?
Er hat keine Kippe mehr seit 1983. Das hat ihn auch ein bisschen harmloser gemacht, muss man tatsächlich sagen. Morris hat dann zwar 1985 von der Weltgesundheitsorganisation einen Preis bekommen für diese Innovation, dass er nicht mehr raucht. Das hatte aber weniger den Grund, dass Morris an die Volksgesundheit dachte, sondern tatsächlich, man wollte eine Zeichentrickserie mit Lucky Luke auf dem amerikanischen Markt platzieren und ein Kinderprogramm oder ein Animationsprogramm 1983 in den USA mit einem rauchenden Helden war also ein No-Go. Mhm. Und das war also der tatsächliche Grund, warum er jetzt heute nur noch an einem Grashalm kaut. Aber ja, diese Persönlichkeit hat sich verändert, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt ist er dann eben dieser sehr friedliebende Begleiter. Das heißt, die Handlung verschiebt sich so ein bisschen auf die Protagonisten thematisch, die jeder Band speziell hat. Und Lucky ist quasi der Begleiter von diesen Protagonisten und sorgt für Gerechtigkeit und Ausgleichen der Gerechtigkeit. Und wenn er dann schießt er seinen Gegnern eben die Waffe aus der Hand, aber er schießt sie nicht länger tot.
Okay. Es gibt ja auch immer wieder neue Hommagen, die gezeichnet werden an Lucky Luke. Was sind das dann für Protagonisten, die dann da eher im Vordergrund stehen?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz schöne Innovation, was dann eben auch zeigt, wie so eine Figur über 80 Jahre lebendig bleiben kann. Es gibt eben diese Hauptserie, die dann zunächst einmal mit dem Tod von Morris 2001 endete. Aber Morris war nicht einer der Zeichner, wie zum Beispiel Hergé von Tim und Struppi, der verboten hat, dass es nach seinem Tod neue Abenteuer geben sollte, sondern das fand er okay. Und man fand dann einen Nachfolgezeichner, den Herrn Asté, der Lucky Luke bis heute zeichnet. Und für die Hauptreihe verantwortlich ist. Und vor ein paar Jahren fing man dann an, so eine Hommage-Reihe parallel zu etablieren, wo man Künstler eingeladen hat, eben eine völlig eigene Interpretation von Lucky Luke zu machen, wo man eben nicht mehr der Kontinuität dieser 80 Jahre folgen muss, sondern Experimente machen darf. Und da gab es jetzt tatsächlich tolle Highlights, sowohl von französischen Zeichnern als auch von zwei Deutschen. Der Mavil aus Berlin hat das erste Hommage-Album gemacht und dann zwei Jahre später Ralf König aus Köln. Und dieses Ralf-König-Ding, was so ein bisschen angelehnt ist an der Brokeback Mountain-Thematik, also Lucky Luke ist nicht schwul, aber es tauchen schwule Cowboys auf, das ist wirklich so unglaublich lustig und gleichzeitig klug und es funktioniert als Hommage. Dass man so sieht, dass Ralf König mit Lucky Luke groß geworden ist, das quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat und so brilliert, weil er alle diese Figuren kennt und weil er Calamity Jane auftreten lässt und die Daltons und. Also das ist eigentlich schön, dass man so für die Hardcore-Fans diese immer wieder neuen Alben der Hauptserie hat und sich nebenher so Pirouetten erlauben darf.
Ja, also ganz viele Remixe vielleicht auch von Lucky Luke. Vielleicht zum Abschluss in Ihrer Ausstellung, die Sie kuratieren, da war es, habe ich gelesen, ganz schön schwierig, Originalzeichnungen von Morris zu bekommen.
Ja, das sind unsere Kronjuwelen sozusagen. Es ist tatsächlich so, dass Morris mit seinen Originalen sehr, sehr restriktiv war. Er hat alle seine Seiten behalten. Er hat sie nie verkauft und er hat sie auch so gut wie nie verliehen. Also man konnte keine Lucky Luke-Ausstellungen zu seinen Lebzeiten machen. Und als er dann verstorben war, hat seine Witwe eigentlich diese Politik weiterverfolgt. Auch da war es sehr, sehr schwierig, irgendwie eine einzelne Seite aus diesem Familienbesitz rauszueisen. Und die Witwe ist mittlerweile auch verstorben. Das heißt, da gibt es Nichten, die sich jetzt dafür verantwortlich zeichnen, weil das Ehepaar de Beverer keine eigenen Kinder hatte. Und die haben tatsächlich im letzten Jahr 50 Seiten rausgegeben per Auktion. Und wir haben jetzt von diesen sehr wohlhabenden Sammlern, die sich das geleistet haben, Seiten zurückgeliehen aus den 50er und 60er Jahren, also aus dieser goldenen Zeit, wo Goscinny auch die Texte geschrieben hat. Und das ist für Leute, die mit Comics zu tun haben oder mit Lucky Luke aufgewachsen sind, tatsächlich was sehr Berührendes, wenn man zum ersten Mal. Die sind ja viermal so groß als die gedruckten Seiten. Sie sind auf der Rückseite koloriert. Man sieht, wie wenig er vorgezeichnet hat, wie wenig Bleistiftstriche drin sind, wie dynamisch er ist. Er zeichnet ja sehr lebendig, fast wie eine Handschrift. Also da jetzt mal so ganz nah dran zu sein an dem Papier und all den Fehlstellen, die es da gibt und Tesa-Klebestellen und Ähnliches, das hat eine Aura. Also das ist dann wirklich der Unterschied, wenn man eine Ausstellung macht und Originale sieht, ist das was ganz anderes. Es sind wirklich Kunstwerke und lesen kann man das zu Hause sehr, sehr gut auch alleine, aber das ist der Mehrwert, wenn man Originale gucken kann.
Und die Originale können sich die Besucher anschauen. Nächstes Jahr wird Lucky Luke 80 Jahre alt. In Dortmund gibt es eine Ausstellung über ihn. Die eröffnet morgen, geht bis April im Schauraum Comic und Cartoon. Der Eintritt ist frei und ich bedanke mich fürs Vorstellen beim Kurator Alexander Braun. Vielen Dank. Margaret Atwood gehört zu den bekanntesten Schriftstellerinnen Kanadas. Sie wird nächste Woche 86 Jahre alt, gilt seit vielen, vielen Jahren als Favoritin für den Literaturnobelpreis. Ihre vor 40 Jahren veröffentlichte Dystopie The Handmaid's Tale oder auf Deutsch Der Report der Magd ist erfolgreich verfilmt worden und erlebt seitdem ein Comeback in den Bestsellerlisten. Nun sind Margaret Atwoods Memoiren erschienen. Und über ihr Buch berichtet Martin Ganselmeier und das Buch hat den Titel Book of Lives, so etwas wie Memoiren.
Lange hatte Margaret Atwood den Wunsch ihres Verlages abgelehnt, ein Buch über ihr Leben zu schreiben. Eine Autobiografie kam für sie nicht in Frage, sagte Atwood dem kanadischen Sender CBC. Ihre Erinnerungen seien dafür viel zu lückenhaft. Nur über ihre Bücher schreiben fand sie zu langweilig, also nannte sie das fast 600 Seiten starke Book of Lives A Memoir of Sorts, so etwas wie Memoiren.
What you remember usually is
man erinnert sich an dumme Sachen, die man getan hat, an Bösartigkeiten von anderen, an die eigenen erinnert man sich nicht mehr so und an Katastrophen und außerordentliche Höhepunkte. Eine spannende Mischung, zumal Margaret Atwood offen und mit bissigem Humor über unangenehme Zeitgenossen und gesellschaftliche Missstände schreibt. Ich habe keine Wahl, gesteht sie im CBC-Interview. Ich bin Skorpion. Wir sind nun mal nachtragend.
I don't have a choice. I'm a Scorpio. We hold grudges.
Das sei nicht sehr attraktiv und sie kämpfe dagegen an, sagt sie und fügt trocken hinzu, aber nicht sehr hart.
It's not an attractive thing to say about yourself. I struggle against it, but not very hard.
Atwood beschreibt in ihren Memoiren ihre Kindheit in den kanadischen Wäldern. Ihr Vater war Biologe und Insektenforscher. Von ihm lernte sie genau zu beobachten. Schon früh wollte sie Schriftstellerin werden, doch in den 60er Jahren gab es noch keine kanadische Literaturszene. Willst du Schriftstellerin werden, musst du nach England gehen oder besser nach New York, hieß es damals.
If you want to be a writer, you better go to England or you better go to New York.
Atwood blieb dort, wo sie studiert hatte, in Toronto und gehörte zu den Gründern einer Literaturgruppe. Dort lernte sie ihren langjährigen Ehemann Graham Gibson kennen. Über das Leben mit ihm und seine spätere Demenzkrankheit schreibt Atwood in ihren Memoiren sehr offen und persönlich. Mit ihm und ihrer gemeinsamen Tochter ging Atwood 1984 ins damalige West-Berlin, um dort jenes Buch zu schreiben, das sie weltberühmt machte. A Handmaid's Tale, der Report der Magd. Es handelt von einer nicht allzu fernen Zukunft, in dem christlich fundamentalistische Männer die Macht in den USA übernommen haben. Was heute ein Klassiker der feministischen Literatur und das weltweit erfolgreichste Buch der kanadischen Literatur ist, stieß Mitte der 80er Jahre zunächst auf Kopfschütteln. Die USA würden doch niemals, niemals ein totalitärer Staat werden, erinnert sich Atwood.
You know, the United States would never ever, 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 ever go that way.
Aber 1980 war Ronald Reagan gewählt worden und es gab schon damals ein Erstarken der religiösen Rechten. Die mit 15 Emmys ausgezeichnete Verfilmung ihrer Dystopie traf 2017, kurz nach dem ersten Wahlsieg Donald Trumps, einen Nerv. Die roten Umhänge und weißen Hauben der versklavten Frauen in Atwoods Roman wurden zum Symbol für die Proteste der Frauen gegen strengere Abtreibungsgesetze. Nach dem zweiten Wahlsieg Trumps sieht Margaret Atwood Anzeichen für eine Autokratie in den USA, bleibt aber hoffnungsvoll, dass es nicht so weit kommt. Für eine Autokratie sind die Amerikaner viel zu widerspenstig, ist Atwood überzeugt.
The Americans are ordinary. They don't like lining up.
Sie stehen nicht gerne stramm, um zu salutieren. Sie wollen nicht, dass andere ihnen vorschreiben, was sie tun, sagen, denken oder lesen sollen. Mehr als 60 Romane, Essays, Kurzgeschichten und Gedichtbände hat Margaret Atwood mittlerweile veröffentlicht. Ein langer Weg von der Kindheit in der kanadischen Wildnis bis zur führenden Schriftstellerin Kanadas. Fast alle Preise hat sie bekommen, nur der Literaturnobelpreis fehlt noch.
Martin Ganselmeier über die Memoiren oder so etwas wie die Memoiren von Margaret Atwood. Auf alten Fotografien schauen die Menschen eher schlecht gelaunt. Gelächelt wird meist nicht. Hat auch etwas damit zu tun, dass man damals lang still sitzen musste für so ein Foto. Aber wann genau kam das Lächeln dann in die Fotografie? Mit schnelleren Kameras oder auch mit gesellschaftlicher Veränderung? Das konnte ich kurz vor der Sendung Miriam Swast fragen. Sie ist Kuratorin der Ausstellung Smile, wie das Lächeln in die Fotografie kam. Wenn ich an den Beginn der Fotografie denke, da hat ja auf den alten Fotos nie jemand gelächelt, aber wenn ich mir jetzt diese alten Fotos nochmal vorstelle, hat das wirklich nur was mit dieser Technik, dass man da halt lange sitzen musste und deswegen halt vielleicht nicht lächelt, weil sonst einem die Gesichtsmuskeln einfrieren? Oder hat es auch ein bisschen was zu tun am Anfang der Fotografie, dass man auch sehr, so eine Ehrfurcht hatte vor diesem Moment, jetzt abgelichtet zu werden?
Ganz genau, ja, danke. Das ist nämlich genau, Sie legen den Finger in die Wunde sozusagen. Lächeln oder nicht lächeln in der Fotografie ist ein viel komplexeres Thema, als man vielleicht als erstes meint. Wir kennen diese ernsten Bilder aus dem 19. Jahrhundert, aber die Menschen waren, behaupte ich, nicht weniger glücklich oder unglücklich als die Menschen heutzutage, die vielleicht tendenziell sehr viel lächeln in der Fotografie. Also es spielen ganz viele Einflussfaktoren da eine Rolle. Und ein Einfluss ist tatsächlich, zeigen wir Gefühle nach außen oder nicht? Und im 19. Jahrhundert galt, und ich spreche jetzt vor allem über den deutschen, westeuropäischen Raum, galt es eher als vornehm, Gefühle eben nicht auszudrücken und zu zeigen. Und wenn man dann schon mal zum Fotografen ging oder zu einer Fotografin, und das machte man ja auch nicht täglich, und sein Porträt für die Um- und Nachwelt irgendwie aufnehmen ließ, dann wollte man möglichst erhaben oder würdevoll wirken. Und das bedeutete damals nicht zu lächeln.
Mhm. Also bevor wir jetzt dahin kommen, wann man denn lächeln durfte, irgendwann gesellschaftlich, würde ich vielleicht nochmal gerne in der Zeit bleiben. Also Fotografie gibt es ja seit den 1820ern, 1830ern, also wirklich aus heutiger Sicht fast schon ein altes Medium. Aber wann genau wurde denn der erste Mensch überhaupt abgelichtet und wie lange musste die Person wahrscheinlich da auch sitzen bleiben für?
Also es gibt wohl schon ein frühes Foto aus dem Jahr 1839, aber tatsächlich ist es sehr rar gesät, in den 30ern und frühen 40er Jahren Menschen zu fotografieren, weil die Belichtungszeit noch so lang war. Die Linsen waren noch nicht so ausgeklügelt, die Empfindlichkeit der Platte. Also insofern, ja, Menschen mussten minutenlang auf jeden Fall da sitzen. Wir wissen, dass das erste Bild, was 1826 aufgenommen wurde, von Nicephore Niépce über Stunden aufgenommen wurde. Also insofern, der Prozess war noch ein langer. Man musste bewegungslos da sitzen, um das Foto möglichst scharf hinzubekommen. Also das war wirklich kein Vergnügen, in der Frühzeit der Fotografie ein Porträt aufnehmen zu lassen.
Kein Vergnügen und deswegen wurde auch nicht gelächelt. Aber dann gab es ganz berühmte Fotos, und zwar vom Fotografen August Sander. Der hat ja die Menschen des 20. Jahrhunderts abgelichtet. Mhm. Und das sind ja so ganz berühmte Fotos, so eine Topografie von Menschen der damaligen Zeit. Und da lächelt auch fast niemand. Hat das auch etwas damit zu tun, dass die Emotionen damals nicht gezeigt wurden? Weil ich habe mir nochmal da ein bisschen durchgeklickt. Also wer lächelt? Also manchmal lächelt jemand, aber wirklich lachen tun, glaube ich, wirklich nur die Kategorie der SchauspielerInnen.
Ja, bemerkenswert. Ja, das ist interessant. Also in der Zeit, in der Sander fotografiert, viele Aufnahmen sind in den 1920ern entstanden, manche auch später, da können wir tatsächlich einen Bruch erleben eigentlich in der Frage, lächelt man auf einem Bild oder nicht, weil der Stummfilm Einzug hält und Menschen anfangen, Bilder zu imitieren. Dass das bei August Sander anders ist, liegt daran, glaube ich, dass es ein Projekt war, wo er mit gewissen Bildvorstellungen auch tatsächlich zu den Menschen kam. Also er hat sie so ein bisschen arrangiert. Ne? Es war eine sehr offizielle Aufnahmesituation und nicht was Spontanes im Fotoautomat beispielsweise, den es ja ab den 20ern auch schon gab.
Und ab wann kam denn dann das Lächeln wirklich in die Fotografie?
Ja, also wenn wir es ganz genau uns anschauen, gab es immer Lächeln, aber bei wenigen Leuten und nur in sehr wenigen Situationen. Aber so richtig, dass wir viele lächelnde Menschen in der Fotografie finden, das beginnt wirklich mit den 20er Jahren und der Entwicklung des Stummfilms, weil parallel im Film, die Geschichte wird ja in der Mimik erzählt, zu großen Teilen. Das heißt, der Zoom geht aufs Gesicht und parallel dazu erleben wir in der Geschichte der Porträtfotografie eben genau den gleichen Zoom. Im 19. Jahrhundert sehen die Menschen oft ne, sieht man die von Kopf bis Fuß auf den Bildern. Und dann zoomt man immer näher ran und die Menschen beginnen zu lächeln. Aber wir stellen auch fest, oft ist das Lächeln in den 20er Jahren erstmal ohne Zähne zu zeigen, weil es gibt ja auch sehr viele Formen von Lächeln. Also ein vielleicht verhaltenes Lächeln, ein vorsichtiges Lächeln.
In der heutigen Zeit lächelt man ja mit seinen perfekten Instagram-weißen Zähnen. Inwiefern hat sich das Lächeln in der Fotografie verändert? Sie zeigen ja auch Klassenfotos, an denen man das sehen kann.
Ja. Das kann man ganz wunderbar an Klassenfotos sehen. Wir haben in der Ausstellung einfach ein Pärchen zusammengestellt, 1923 aufgenommen und 1963 aufgenommen. 40 Jahre Unterschied, und der Unterschied ist aber frappant, weil in 1923 die Kinder leider tatsächlich alle noch sehr ernst gucken und 63 die Menschen, die Kinder da ausgelassen sind, geradezu lachen und auch nicht ganz so stocksteif dastehen. Und da spielt definitiv das Wirtschaftswunder, das sogenannte, eine Rolle und die Verbreitung von Werbung, weil die Werbung und alle Massenmedien, die konsumiert werden, in der Zeit das Bild von sehr glücklichen Menschen, also glücklich, weil sie dieses wunderbare Produkt irgendwie gerade in der Hand halten oder damit zu tun haben, und die müssen strahlen auf den Bildern. Und das Spannende ist eben, wenn wir uns das näher angucken, dieses, was wir vielleicht so vermeintlich so als natürlich wahrnehmen, ja, eine Kamera ist auf mich gerichtet, ich fange an zu lächeln, das ist was Erlerntes und oft eben unbewusst Erlerntes, und wir führen im Grunde wieder auf Bilder, die wir aus den Medien, aus dem Film, aus der Werbung oder eben auch aus Social Media kennen.
Und das Lächeln, das perfekte Lächeln heute auf Instagram und TikTok, ist das auch so etwas Erlerntes, so etwas, schau her, mir geht's sehr, sehr gut, auch wenn es vielleicht nicht stimmt?
Ja, das Lächeln folgt immer sozialen Konventionen. Das hat mit dem Geschlecht zu tun, das hat mit Klasse zu tun, das hat mit Technik zu tun, das hat mit, wie gesagt, Medienkonsum zu tun. Es ist immer eine soziale Konvention. Und ich fand es da ganz spannend, dass tatsächlich in der Corona-Zeit man Texte fand, so feministische Texte, wo manche Frauen sagten, die Erfahrung, eine Maske tragen zu müssen und dahinter nicht mehr lächeln zu müssen, tatsächlich dann auch gar nicht so schlecht war, weil dieser Druck weg war für die Personen, die da schrieben. Also Lächeln ist immer eine soziale Konvention, ob auf Social Media oder den Fotos des 19. Jahrhunderts, daran hat sich nichts geändert.
Ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn ich durch die Ausstellung gehe und viele lächelnde Menschen dann doch sehe auf den Fotos, dass es auch ansteckend ist. Und das können Sie sich auch anschauen in der Ausstellung Smile, wie das Lächeln in die Fotografie kam. Die Fotoausstellung eröffnet am Wochenende im Museum Ludwig in Köln. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Vorstellen. Danke an die Kuratorin, an Miriam Swast.
Sehr gerne. Vielen Dank.